Was bitteschön ist ein Diakon? Diese Frage steht über dieser Predigt, über diesem Gottesdienst. Und für diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder erst seit kurzem unsere Gottesdienste besuchen, möchte ich einen kurzen Einblick geben in die Leitungsstruktur unserer Gemeinde. Da wird sich vielleicht rumgesprochen haben oder vielleicht ist es noch unbekannt. Wir haben den Ältestenkreis, der die Gemeinde leitet, und neben dem Ältestenkreis der Pastor, der einer untergleichen ist. Dann gibt es die zweite Ebene, das sind die Diakone. Da fällt dieses Wort Diakon und die sind zuständig für Diakonate. Und dann gibt es in diesen Bereichen, in den Diakonaten, gibt es Leiter, die Verantwortung übernehmen für Bereiche. Und in den Bereichen gibt es Mitarbeiter. Und dann gibt es auch Gemeindemitglieder, die in keinem Bereich gelistet sind. Und da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder in der Ältesten- und Diakonensitzung die Frage, was ist denn überhaupt ein Diakon? Und wenn Mitglieder unserer Gemeinde, Mitarbeiter unserer Gemeinde gefragt werden, könntest du dir vorstellen, Diakon zu werden in unserer Gemeinde? Dann stellt sich die Frage, ja, was erwartet ihr denn von mir? Und da habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Begriff in der Bibel, denn wir richten uns nach dem Wort Gottes und wollen herausfinden, was steht denn da zu diesem Thema. Und als ich dieses Wort im Urtext im Griechischen eingegeben habe, stellte ich fest, im Neuen Testament kommt es sehr häufig vor. Dachte ich, geht es hier die ganze Zeit um Diakone von Anfang bis Ende, und musste dann feststellen, ui, Paulus bezeichnet alle Christen als Diakone. 2. Korinther 3, Vers 6 zum Beispiel, er sagt, Jesus Christus hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, und im Urtext steht Diakone. Oder Paulus selber, der ja ein Apostel war, bezeichnet sich in 1. Korinther 3, Vers 5 als ein Diakon. Und dann war ich erstaunt darüber, dass sogar die staatlichen Mächte, also unsere Regierung in Deutschland, in der Bibel, im Römer Kapitel 13, Verse 3 bis 4, bezeichnet wird als Diakon. Unsere Bundesregierung ist ein Diakon. Ja, nichts anderes als ein Diener, eine Dienerin Gottes, wie es da heißt. Und dann, wenn man in der Apostelgeschichte 6 diese 7 Männer dann vorfindet, die gesucht wurden, um die Apostel zu entlasten, dann denkt man ja, das sind Diakone gewesen, aber da fehlt das Wort Diakon. Also kann man nicht so wirklich von einer Amtsbezeichnung sprechen. Man findet das in unserem Predigttext so gegliedert, in 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 16, da ist zunächst einmal eine Liste von Kriterien an die Ältesten. 2 Predigten haben wir zu diesem Thema schon gehört. Und dann folgt eine Liste, ja, die gerichtet ist an die Diener. Und dann lesen viele heraus, okay, hier ist dann die zweite Ebene mit gemeint, die Diakone. Könnte man auch in Philipper 1, Vers 1 rauslesen, wenn Paulus einen Brief schreibt an die Aufseher, also die Ältesten und die Diakone. Aber vielleicht meint Paulus damit nichts anderes als einen Brief an die Ältesten in der Gemeinde und alle anderen, die Diener sind. Und Älteste sind auch Diener. Und Jesus selber bezeichnet sich als Diakon. Als Diener, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn ich zurückdenke an die Predigtanfragen, die ich erhalten habe von anderen Gemeinden, dann gab es diese Formulierungen immer und immer wieder. Du David, hallo. Uns ist ein Prediger für diese Veranstaltung, für diese Konferenz, für diesen Gottesdienst abgesprungen. Könntest du nicht den Dienst übernehmen? Oder ja, unsere Jugendlichen haben dich beim SAT Sonntagabendtreff beim Jugendgottesdienst in Dillenburg gehört und die haben gefragt, ob du mal bei uns predigen könntest. Wärst du bereit, einen Predigtdienst zu übernehmen? Und dann gibt es eine Reaktion. Irgendwie muss man ja darauf antworten. Und daran wird vielleicht deutlich, ob ich ein Diener bin oder nicht. Denn natürlich, wenn jemand sagt, naja, wir haben niemanden gefunden und wärst du bereit, das ist nicht die edelste Form der Anfrage. Wenn ich da in meiner Ehre gekränkt bin und sage, nö, also bitte schriftlich und mehr Respekt bei der Anfrage, dann stimmt irgendwas nicht mit meiner Haltung als Diener. Wenn ich aber in dem Moment, wenn ich die Stimme höre und diese Frage dann mich erreicht, den König Gott am anderen Ende der Leitung wahrnehme und mich dann als ein Diener sehe, der da in diesem Moment angefragt wird, dann hat das eine ganz andere Qualität. Dann bin ich bewegt von der Anfrage und es könnte tatsächlich sein, dass der höchste Gott am anderen Ende der Leitung ist und mich für sein Reich beruft in diesem Moment. Ich sage dann nicht sofort zu, ich bitte um Bedenkzeit, will es dann mit meiner Frau prüfen, den Terminkalender erstmal vorher noch ansehen und dann will ich eine Antwort geben. Aber in diesem Prozess des Nachsinnens und des Betens und des Antwortens frage ich mich, Herr, möchtest du mich hier für diesen Dienst haben? Denn wenn er mich haben möchte für diesen wichtigen Dienst, dann sind es nicht nur Menschen, die einen angefragt haben, sondern Gott selbst. Und wenn er mich als würdig erachtet für diesen wichtigen heiligen Dienst, dann gibt es nichts Schöneres als diese Stufe, diese schöne Stufe zu haben, die von der Paulus spricht in Vers 13. Diejenigen, die gut gedient haben, erwerben sich eine gute Stufe. Und ich glaube nicht, dass es hier um einen Rang geht, dass manche dann mehr gedient haben als andere, mehr Anerkennung und mehr größere Ehre verdienen dann, weil sie sich so einsetzen im Reich Gottes, sondern ich glaube, hier ist die Rede von einer besonderen Stufe. Und um das zu verdeutlichen, gebrauche ich ein Bild aus Sprüche, Kapitel 25, Vers 6 und 7. Da gibt es eine Szene, die beschrieben wird, und zwar, wenn du vor dem König stehst, dann spiel dich nicht auf und beanspruche keinen Platz unter den höchsten Gästen. Denn es ist besser, du hältst dich bescheiden zurück und wirst dann zu einem Ehrenplatz geführt, als dass du ihn für einen anderen räumen musst, der bedeutender ist als du. Ein Festsaal, den ich als Diener betrete, vorne sitzt der König, da sind unterschiedliche Sitzreihen oder Tische, die gedeckt sind und dann begebe ich mich in den Raum und nehme erstmal ganz hinten Platz ein. Und blicke dann auf den König, meine Augen sind fokussiert auf ihn und wenn er dann sagt, David, komm bitte nach vorne und setz dich hier hin. Es ist viel ehrenvoller, als wenn man mir sagen muss dann, du bitte, steh doch bitte auf, hinten ist dein Platz, geh zurück. Und wenn der König einen nach vorne ruft und sagt, bitte nimm hier vorne Platz, dann ist es eine schöne Stufe, dann ist es ein schöner Platz. Das Übertragen auf die Dienste, die wir wahrnehmen, ist unbegreiflich viel schöner und größer als dieses Gefühl zu haben, naja, also da braucht es einen Mitarbeiter und da finden die keinen, also mache ich's. Ich kann ja nicht absagen, bin so gewissenhaft. Diese Perspektive ist eine ganz andere. Und wenn dann Gott in seiner Gnade meine Schwachheit gebraucht für viele Menschen, dann trete ich anders auf, in der Predigt zum Beispiel. Dann weiß ich, nein, nicht andere haben mich gewählt, Gott hat mich berufen, also ist das, was ich sagen werde, brauchbar. Er hat mir vielleicht irgendwelche Gedanken gegeben, die er zum Besten geben will bei einer Veranstaltung wie diese heute Morgen. Matthäus 20, die Verse 26 und 28. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und hier kommt immer das Wort Diakon, Diakon, Diakon. Es gibt Prinzipien, die wir in diesem Text, in unserem Predigttext vorfinden, die gelten wie im Himmel, so auf Erden, wie in der Gemeinde, so zu Hause. Es ist nicht ein anderes Thema. Alles wiederholt sich. So wie Jesus verzichtet hat auf den Himmel, er hielt es nicht fest, sondern entäußerte sich selbst, Philipper 2, und kam auf diese Erde und gab sein Leben für uns hin, ist das gleiche Prinzip, was wir im Himmel finden, auf der Erde, in der Gemeinde vorfinden und dann natürlich auch zu Hause. Wenn die Ältesten ermahnt werden von Paulus in Vers 4 und 5, dem eigenen Haus gut vorzustehen und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung zu halten. Und dann sagt Paulus weiter, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Dann finden wir dieses Kriterium auch in Bezug auf die Diener. Sie sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Das sagt Paulus, der weder verheiratet war noch Kinder hatte. Wie gemein. Der erlaubt sich was. Er spricht hier wie ein Blinder von Farbe. Aber offensichtlich sieht er da Parallelen. Er sieht ein Prinzip und fordert uns Mitarbeiter und Diener heraus und sagt, wenn es zu Hause nicht funktioniert, warum soll es in der Gemeinde funktionieren? Ich sag euch, als 13-, 14-Jähriger war ich richtig gemein. Da saß ich im Gottesdienst in den Reihen und mein Vater hat dann den Gottesdienst geleitet. Und dann gab es eine Gebetszeit. Er hat eingeladen die Gemeinde zu einem lauten Gebet. Und er sagte, betet bitte kurz, damit sich möglichst viele beteiligen können. Alle haben kurz gebetet, nur er hat lang gebetet. Das war für mich schon zu viel. Ich bin zu ihm hingegangen und gesagt, Papa, was soll das? Du sagst, die sollen kurz beten und du selber betest lang. Und da sind die Kinder ja richtig gemein. Ah, die fordern die Eltern heraus. Ne? Und mein Vater sagt, ja, du hast recht, mein Sohn. Nächsten Sonntag stellt er sich vorne hin und sagt, hier, ich will mich bei euch entschuldigen. Ich wurde ermahnt. Es tut mir leid. Und dann saß ich da in den Reihen und dachte, was geht denn hier? Es ist eine Frage, die sich nicht nur an die Ältesten richtet, sondern auch an die Diener. Und damit sind wir alle herausgefordert. Wir alle, die wir zwei oder drei Menschen führen, in irgendeiner Kleingruppe, in einem Hauskreis, in irgendeinem Bereich unserer Gemeinde. Warum sollte es in unserem Bereich funktionieren, wenn es nicht in unserer Familie, in unserem Haus funktioniert? Deswegen eben die Bilder der Familien, die Aussagen der Kinder, die sie dann treffen und dann Werte formulieren, was für sie wichtig ist. Und wir dann feststellen, ja, da ist eine Sehnsucht bei den Kindern nach Leitung, nach Vorbildsein, nach Führung. Und Paulus sagt, also so wie zu Hause soll es auch in der Gemeinde sein. Es gibt keine anderen Machtmittel. Wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gruppe zu führen. Es gibt die Macht der Drohung, Macht der Belohnung. Und dann sind wir schnell geneigt, auch als Eltern zu Hause, diese Mächte anzuwenden, damit die Kinder das tun, was wir wollen. Ich kann nicht auf beide Mächte ausführlich eingehen, aber beide Mächte machen deutlich, dass wir als Eltern oder Vorgesetzte unseren Mitmenschen, unseren Kindern von oben herab begegnen. Die Macht der Bedrohung sagt nichts anderes aus als, hier, ich habe etwas, was du nicht hast, was für dich bedrohlich ist, und wenn du das nicht tust, was ich möchte, wirst du meine Macht, diese Drohung, erfahren. Von oben herab. Macht der Belohnung heißt, ich habe etwas, was du nicht hast, du willst es aber, also tu gefälligst das, was ich will, dann bekommst du das, was ich habe und du noch nicht hast. Von oben herab. Aber es gibt diese dritte Macht, diese Macht der Liebe, die immer von unten nach oben gerichtet ist. Und da finden wir in Jesus Christus ein Vorbild. Wenn mein Vater sich vor die Gemeinde stellt und sich entschuldigt vor allen, dann bin ich als Sohn erstmal ergriffen. Er stellt sich auf eine Ebene wie alle anderen, die mal etwas sich zu Schulden haben kommen lassen. Und ich merke, er steht da oben an der Kanzel nicht als jemand, der alles richtig macht, sondern als jemand, der auch zu kämpfen hat, der auch Fehler macht und der keine Schwierigkeiten hat, damit sich dahinzustellen und zu sagen, hier, ich bitte um Vergebung. Denn vermutlich hat er irgendeine Kraft in sich, ja, die ihn dazu führt, Dinge auch einzugestehen, die nicht korrekt waren. Und das lässt mich hellhörig werden, wo ich mich frage, was ist es? Was ist es? Was hast du da in dir? Und muss dann über die lange Strecke dann erfahren, da ist viel Liebe, die dann dazu führt, dass ich gerne folge. Dieses Idealbild, was wir in der Natur vorfinden, in der Schöpfung vorfinden, und zwar beschreibe ich dieses Bild von einer Entenmutter. Die Entenmutter, die ist dann, überquert einen Fluss oder einen Bach oder einen Teich und die Entlein folgen ihr. Oder hat jemand von uns das mal gesehen, dass eine Entenmutter sich dann irgendwann umdreht und nach hinten schnattert? Wo bleibt ihr denn? Hier geht's lang, anfängt zu schreien, zu fordern, um sich zu schlagen, das tut sie nicht. Irgendwie kriegt die Entenmutter das hin, dass die Entlein ihr folgen. Und irgendwie kriegt Jesus Christus das hin, dass Millionen von Menschen ihm folgen, ohne dass er sagt, warum folgt ihr mir nicht nach? Warum tut ihr nicht das, was ich will? Sondern er hat sein Leben für uns hingegeben und wir sind bereit, ihm zu folgen. Und vielleicht habe ich hier verraten, was der Schlüssel ist für Leiterschaft, was in Johannes 10 ganz deutlich wird. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Aber warum folgen sie mir? Das sagt er in den Versen vorher, Johannes 10, Abvers 12. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Warum folgen die Schafe? Warum folgen wir Jesus nach? Weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern uns zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was ist der Schlüssel? Sein Leben hinzugeben. Und das spüren Kinder, das spüren wir, wenn ein Vorgesetzter, wenn ein Vater, eine Mutter bereit ist, sein Leben hinzugeben. Und ich glaube, die Entenmutter wäre bereit, ihr Leben hinzugeben für die Entlein. Und das nehmen die Kinder wahr. Gut, jetzt würden vielleicht viele sagen, natürlich, ich wäre bereit, mein Leben hinzugeben für meine Kinder. Die sind mir so wichtig, ich würde alles dahin geben. Ich will an dieser Stelle sagen, diese Liebe, die Jesus hier uns vorlebt, können wir nicht aufbringen. Es muss uns gegeben sein. Wir können es nicht. Selbst wenn wir uns bemühen, die besten Eltern zu sein, wir schaffen es nicht. Erst dann, wenn wir sagen, Herr Jesus Christus, erfülle uns mit deiner Liebe. Und da rede ich zu mir selber als Papa. Dann erst als Pastor. Erfülle mich mit deiner Liebe, dass ich das tun kann, was du getan hast, und zwar mein Leben zu geben. Für meine Kinder, für die Gemeinde. Habe ich gerade gesagt, für die Gemeinde? Sollen wir so weit gehen? Ich möchte mal zwei Begriffe gegenüberstellen, um etwas zu verdeutlichen. Also das Dienen und das Mitarbeiten. Wohl wissend, dass es viele Mitarbeiter gibt, die von Herzen dienen. Das hinkt hier an dieser Stelle. Aber um mal gegenüberzustellen, damit wir uns selbst hinterfragen können, bin ich jetzt ein Diener oder bin ich Mitarbeiter, möchte ich etwas veranschaulichen. Stellt euch vor, in einem gewissen Bereich hat die Leitung, es kann auch ein Unternehmen sein, es kann die Gemeinde sein, es kann die Familie sein. Die Eltern haben ein ganz gewisses Projekt vor Augen. Die Ältesten haben ein ganz konkretes Projekt vor Augen. So, und da braucht's Mitarbeiter oder Diener. Und dann gibt es eine Liste, da kann sich jeder eintragen, der bereit ist, irgendwie auch sich einzubringen bei diesem Projekt. Und hier ist der Unterschied zwischen einem Diener und einem Mitarbeiter. Der Diener schaut sich die Liste an, überprüft seinen Terminkalender, betet: Herr, wo passt es, und trägt seinen Namen ein. Aber er fragt dann den Leitenden: Du, sag mal, hast du genügend Mitarbeiter oder Diener gefunden für die anderen Punkte, für die anderen Aufgaben? Ein Mitarbeiter dagegen, er trägt seinen Namen mit dem Bleistift ein, damit er auch seinen Namen dann wieder wegradieren könnte, unter Vorbehalt, wenn es passt. Wenn was dazwischen kommen würde, dann würde ich natürlich abspringen, schert sich nicht, kümmert sich nicht darum, ob die anderen Bereiche auch besetzt sind. Und hier an dieser Stelle unterscheidet sich, ob jemand sein Leben dahin gibt für diese Sache und sagt: Ich kümmere mich, ich sorge mich darum, ich bete dafür, dass möglichst alle freien Stellen besetzt sind. Oder ob ich dann nur sage: Naja, ich könnte da mal mitmachen, vielleicht habe ich was von oder ich habe da nichts von. Das passt mir gerade, wenn es nicht passt, dann radiere ich meinen Namen weg. Das ist jetzt sehr krass ausgedrückt. Aber vielleicht können wir uns an dieser Stelle fragen: Wie arbeite ich in einer Gemeinde mit? Ist es meine Gemeinde? Gebe ich mich da voll rein? Natürlich heißt es nicht, dass wir überall Ja sagen. Nein, darum geht es nicht. Aber dass wir schon auch den Leitenden das Gefühl geben, uns mal dafür interessieren und fragen: Wie sieht's denn aus? Gibt es denn noch weitere Mitarbeiter? Vielleicht kann ich dir helfen, noch andere zu gewinnen. Und ich sorge mich mit um diesen Bereich. Wir schauen uns die Liste an, der Diakone, der Diener, also derer, die Paulus hier vor Augen hat, neben den Ältesten. Und da beginnt er die Auflistung in Vers 8. Ebenso die Diener. Und wenn man sich diese zwei Listen nebeneinander stellt oder nebeneinander legt, die Liste an die Ältesten, die Liste an die Diener, da stellt man fest, die sind fast identisch, sehr gleich. Eines aber fehlt bei den Dienern, und zwar ist das der Aspekt oder das Kriterium, lehrfähig zu sein. Bei den Ältesten ist es absolute Voraussetzung, dass sie Dinge, die sie von der Heiligen Schrift erkannt haben, auch weitergeben. Bei den Dienern ist es nicht unbedingt erforderlich. Deswegen beginnt dieser Abschnitt auch mit dem Wort ebenso. Die Diener, sie sollen, und dann gehen wir mal die Liste durch, Erber sein. Erber heißt nichts anderes als glaubwürdig zu sein. Sie müssen auffallen als Mitarbeiter, die ein glaubwürdiges, ganzheitliches Leben führen. Also nicht nur im Dienst an der Gemeinde dann ehrlich und aufrichtig sind, sondern auch zu Hause eben. Nicht doppelzüngig, also auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Und das werden die Kinder auch bezeugen können, ob man dem Papa vertrauen kann. Hält er sein Versprechen? Nicht viel im Wein ergeben, sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken. Warum? Ja, sie müssen Herr ihrer Sinne sein, denn wenn jemand da besoffen ist, dem kann man ja nicht mehr vertrauen. Das ist hier das Prinzip, wie in der Gemeinde, so oft natürlich auch zu Hause. Nicht schändlichem Gewinn nachgehend, also nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Dann weiter, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Also sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat. Nimmt unser Kind uns so wahr? Nimmt die Familie uns so wahr, dass wir an der Schrift festhalten, dass wir zu Hause die Bibel aufschlagen, darin lesen? Dass die Familie Weisungen bekommt aus der Schrift, aus der Bibel? Liegt die offen irgendwo, sodass wir dann laut daraus lesen und andere, also Familienmitglieder, uns hören, wie in der Gemeinde, so auch zu Hause. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ja, bei den Ältesten gab es dann den Hinweis, sie sollen keine Neubekehrte sein. Nun geht es nicht darum, dass sie 15 Jahre erstmal im Glauben sind und gedient haben sollen und dann erst Älteste sein dürfen. Als Paulus seine erste Missionsreise unternimmt, dann verbringt er 2 Jahre damit, Gemeinden zu gründen, in Lystra und Derbe, und er zieht los und gründet Gemeinden, und dann auf dem Rückweg kommt er wieder an Lystra und Derbe vorbei und setzt da Älteste ein. Heißt, die Gemeinden sind nicht mal 2 Jahre alt und schon setzt der Älteste ein, die dann da der Gemeinde vorstehen. Und so geht es hier nicht darum, dass man lange jetzt erstmal erprobt sein muss, aber wenn jemand zu Hause die Prinzipien nicht auslebt, um die es dann im christlichen Leben geht, wenn jemand in der Gemeinde nicht ehrbar ist, also glaubwürdig ist, dann sollte man sich fragen, ob man jemandem dann einen Dienstbereich anvertraut. Dann geht's weiter. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein, also nicht verleumderisch. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, nüchtern, treu in allem. Sie sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Also keine großen Unterschiede zu den Männern. Frauen werden hier auch so wie Männer bezeichnet als Diener, als Diakone. Vers 12, die Diener seien jeweils Mann einer Frau. Hier geht es um die Treue, dass man wie zu Hause auch in der Gemeinde treu ist und als solcher wahrgenommen wird von anderen und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die Gemeinde kümmern. Es geht letztlich darum, dass man ganzheitlich die Prinzipien lebt, die jeder andere Christ ja auch lebt. Wir müssen ja nicht nur zu Hause ehrlich und aufrichtig sein, sondern auch in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, genauso auch in der Gemeinde. Und das Ziel wird in Vers 13 beschrieben, hatte ich am Anfang beschrieben. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Es geht ja nicht darum, dass andere mich wahrnehmen als einen guten Diener. Das ist ja nicht das Ziel. Es geht ja nicht um den Applaus anderer. Es geht darum, wird der König auf seinem Thron mich bitten für einen konkreten Dienst? Und dann ist es für mich das Wertvollste, wenn er mich für würdig erachtet für einen bestimmten Dienst. Und dann stelle ich mich ihm zur Verfügung und keiner Institution. Mir ist es wichtig, dass er mich gebraucht für sein Reich. Und ich nicht Spielball von Menschen werde. Und dann wird er ganz sanft, aber klar deutlich machen, David, das ist dein Bereich, hier setzt du dich ein und hier nicht. Er wird mich unmittelbar führen in der Gestaltung meines Terminkalenders. Denn er hat mein Leben in seiner Hand und ich kann das Lied dann singen, meine Zeit steht in seinen Händen, nun kann ich ruhig sein. Auch in dieser Frage der Mitarbeit in der Gemeinde. Das ist diese schöne Stufe, zu wissen, nein, es geht nicht darum, irgendwie angesehener zu sein als der andere, sondern es geht darum, dass Gott uns gebraucht und beruft für einen bestimmten Dienst. Und dann das Zweite, die Freimütigkeit im Glauben. Wenn ich zurückdenke an die Weihnachtsbaumaktionen, die wir hatten als Gemeinde, und damit möchte ich dann auch schließen, dann musste ich mich am Anfang wirklich überwinden, da mitzumachen. An den Türen zu klingeln, um Geld zu bitten für die Guna, dann zu fragen, ob sie einen Weihnachtsbaum haben, wohl wissend, dass türkische Familien keinen Weihnachtsbaum haben, trotzdem aber zu klingeln. Das war für mich wirklich mühsam. Jetzt die letzte Weihnachtsbaumaktion war eine andere. Ich habe nachher gedacht, ui, dieses Gefühl, was ich vor Jahren hatte, war nicht da. Im Gegenteil. Es war ein Freimut da. Das ist ein Wort, das vielleicht nicht so gängig ist in unserem Sprachgebrauch, aber was will ich hiermit verdeutlichen? In der Andacht ging es darum, als wir von Joe Haller ermutigt wurden, dann auch ein Gebet zu sprechen für die Haushalte, ging es darum, ja, dass wir jedes Haus wahrnehmen, die Menschen dort wahrnehmen und für sie beten, wenn auch nur in Gedanken. Und dann ihnen Gottes Segen wünschen, mehr nicht. Also habe ich das umgesetzt. Ich bin von Haus zu Haus gegangen und habe dann immer in Gedanken dieses Stoßgebet gesprochen. Herr, segne die Familie, und schaute dann auf den Namen auf der Türklingel. Und dann haben die Bewohner mir die Tür geöffnet. Ich bin rein und sagte, ich wünsche Ihnen Gottes Segen für dieses Jahr. Und war überrascht über diesen Freimut. Ich empfand mich nicht als Bettler, der jetzt von Haus zu Haus geht und für die Guna Geld sammelt, sondern ich empfand mich als Diener des Herrn und sah plötzlich die Not in den Häusern und war erschrocken über Zustände, die es wohl gibt, auch in Haiger. Und dann aber in dem Moment zu sagen, Gott segne sie, Gott beschenke sie, das war plötzlich ein anderes Auftreten. Das ist die Freimut, die Freimütigkeit im Glauben. Und ich möchte die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Dieser verängstigte, schüchterne David, der allen Mut zusammennehmen musste und gehofft hatte, dass der andere dann an der Tür klingelt und dass der andere die ersten Worte spricht. Wir sind dann immer in Zweierteams gegangen. Und jetzt war es ein anderes Auftreten. Und das wünsche ich jedem Diener, dass er mit den Jahren merkt, da ist eine Freimütigkeit. Ich kann ganz frei von Jesus erzählen. Und das wurde ja auch bei Johannes und Petrus wahrgenommen in der Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit, die Unerschrockenheit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Als solcher will ich wahrgenommen werden. Als jemand, der unerschrocken ist, der dahin geht und den Menschen von Jesus erzählt, ohne einen großen Plan zu haben, ohne als besonders mutig zu sein, aber in dem Moment Freimut zu haben und den Menschen von Jesus zu erzählen. Das wünsche ich für uns, die wir Mitarbeiter sind hier in der Gemeinde, die wir Diener des Herrn sind, dass wir uns auf den Weg machen mit diesem Ziel. Gott, ich wünsche mir diese schöne Stufe, dass du mich berufst für einen konkreten Dienst. Und zweitens, dass wir den Freimut haben im Glauben, Menschen von Jesus zu erzählen, sodass viele, viele dann auch tatsächlich auch Diener Gottes werden. Ich möchte beten und dann haben wir eine Lobpreiszeit. Und vielleicht werden wir in einem oder anderen Lied angesprochen, in der einen oder anderen Liedzeile hinterfragt. Jeder kann sich die Frage stellen, bin ich ein Diakon im Sinne der Bibel? Bin ich ein Diener oder nicht? Lasst uns beten und wenn es möglich ist, stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, es ist die größte Ehre für Paulus, ja, sich dir hinzugeben, dir zu dienen. Herr, und wenn er schwach ist, bist du stark. Das lesen wir doch an vielen Stellen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns diese Sicht schenkst. Wir, die wir Jahr für Jahr uns hier einbringen in deiner Gemeinde, die wir mitarbeiten hier und da, bitte schenk uns das rechte Herz. Und nicht nur hier in der Gemeinde, sondern zuallererst in der Familie. Jesus, wir bitten dich um diese Liebe, die du hattest und immer noch hast. So dass Menschen dir nachgefolgt sind, ohne dass du Druck ausüben musstest oder sie ködern musstest. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns zu solchen Dienern machst, ob Älteste oder Diakone, ob Leiter oder Mitglieder der Gemeinde. Wir bitten dich, dass du an unseren Herzen jetzt wirkst, arbeitest, uns darin dienst, sodass wir dir ähnlicher werden. Rede auch jetzt gleich in der Lobpreiszeit zu uns. Wenn wir die Lieder singen, lass uns diese bewusst singen, sodass du zu uns reden kannst durch deinen Heiligen Geist. Und dann danken wir dir, dass du ein lebendiger Gott bist und uns führen wirst, auch in der Anbetung. Amen. Wir nehmen Platz.